Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mit ein bisschen Verspätung gibt es heute die Analyse von Spiel Nummer 6. Ich hoffe, diejenigen von euch, die das in der Nacht geschaut hatten, vor jetzt knapp anderthalb Tagen, die sind so langsam wieder im Tagesrhythmus angekommen und deswegen ist ja vielleicht gar nicht schlecht, das Spiel mit ein bisschen Ruhe dazwischen zu betrachten. Ausgangslage war klar, sie war so im Grunde wie in den Partien vorher auch. Der Stanley Cup war da im Gebäude. Und wenn die Florida Panthers Spiel Nummer 6 gewonnen hätten, dann wäre der Stanley Cup auch aus den Katakomben des Rogers Place aufs Eis geschoben worden und dann von Phil Pritchard und seinem Kollegen auch dort hingestellt worden in Vorbereitung auf die Zeremonie durch Gary Bettman. Aber all das haben wir nicht gesehen, denn die Edmonton Oilers gewinnen die dritte Partie in Folge in der Serie gegen die Florida Panthers und leisten damit schon Historisches. Wir hatten ja in den letzten Partien individuell historische Leistungen von Connor McDavid. Und jetzt war es so, dass die Oilers als Team eben auch schon Geschichte geschrieben haben, denn es gab bisher nur zwei Mannschaften, denen nach 0-3 der Ausgleich gelungen ist in einer Finalserie. 1942, da waren es die Toronto Maple Leafs, die ja bekanntlich die einzige Mannschaft sind im Stanley Cup Final, die dann auch das vierte Spiel hintereinander gewonnen haben. Und 1945 gelang das in der Neuauflage quasi der Serie von 42 den Detroit Red Wings. Die haben dann allerdings Spiel Nummer 7 verloren gegen die Toronto Maple Leafs. Also, ja, was soll man dazu sagen? Die Edmonton Oilers hatten natürlich den Vorteil, dass sie wieder zu Hause gespielt haben, dass sie im Rogers Place eine Crowd haben, die Zuschauer, die unglaublich laut sind. Da gibt es ja immer wieder dann auch diese Dezibelmessung, die bei 110 irgendwo dann und da den Lärm, den die Fans machen, dann auch in Nummern greifbar machen. Ja. Wie ging's los? Es ging so los, wie sich das die Edmonton Oilers vorgestellt haben. Sie haben eine dominante Leistung gezeigt im ersten Drittel. Ganz, ganz stark, direkt von Anfang an. Sergei Bobrovsky unter Feuer. 11-2 Torschüsse waren es im ersten Drittel und es dauerte auch nicht wirklich lange. Da war es dann so, dass die Edmonton Oilers die Führung erzielt haben. In dem Fall dann von Warren Fogel. Schön vorbereitet von Leon Dreisaitl, der weiterhin auch nach dieser Partie auf seinen ersten Treffer im Stanley Cup Final wartet. Aber das habe ich ja schon angedeutet, das wird ihm herzlich egal sein, wie viele Tore er erzielt, wenn jetzt auch dann der vierte Sieg in Folge kommen würde. Was man sagen muss, was die Oilers in der Szene zum Beispiel extrem gut gemacht haben, sie verteidigen die eigene blaue Linie sehr, sehr gut, sind dann in einem 3-2 mit Dreisaitl, der hat ein bisschen Platz und Aaron Ekblad verliert ein 1-1 Duell gegen Warren Fogel, fällt hin und Fogel fällt auch hin, aber der berappelt sich und ist eben wesentlich schneller vorm Tor, bekommt den Pass von Dreisaitl und in dem Fall dann Bobrovsky ohne Chance. Schöner Pass rüber, Bobrovsky in der Bewegung von links nach rechts und damit ist dann da Platz für Warren Fogel und der trifft. Und da muss man auch sagen, das ist auch ein Punkt, auf den ich gleich direkt mal eingehen will, denn bei X, da hatte Basti B. Wurschtel, Ed Wurschtel 11 direkt geschrieben, Ed Lars Mar, da sicher zeitnah eine neue Folge zum Stanley Cup Final kommt. Eine Frage, werden die Panthers ausgecoacht von Knobloch? Er hat ja mehrfach mit seinen Entscheidungen Mut bewiesen, was sich im Laufe der Serien immer gelohnt hat. Kurz zu zeitnah, das schaffe ich einfach im Moment nicht. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch ein bisschen nebenher jetzt noch eine weitere Aufgabe habe. Und da ist es so, dass da die Zeit nicht da ist. Ich bin auch gespannt, wie ich das am Dienstagmorgen hinkriege. Aber das werden wir dann am Ende der Sendung besprechen. Ja, zu dem Auscoachen von Chris Knobloch. Der hat natürlich zum Beispiel diese Entscheidung gehabt, gegen die Vancouver Canucks in Spiel Nummer 4 und Spiel Nummer 5 auf Stuart Skinner zu verzichten, ihm eine mentale, eine körperliche Pause vielleicht zu geben. Das hat sich gelohnt damals für die Edmonton Oilers, denn danach kam er umso stärker zurück und er ist jetzt im Moment halt aktuell von den beiden Torhütern auch der Bessere, wobei ich in dem Spiel, das nehme ich jetzt mal vorne weg, Sergei Bobrovsky nicht wirklich einen Vorwurf machen möchte. Also das Team hat ihn da schon an einigen Stellen ziemlich alleine gelassen. Also im Moment liegt es meiner Meinung nach nicht an der Torhüterleistung bei den Florida Panthers, sondern auch oder einzig und allein an der Verteidigungsleistung insgesamt vom Team. Das betrifft auch nicht nur wieder die Verteidiger, sondern das betrifft auch das ganze Team, die Bewegung insgesamt, die Struktur. Jetzt bei der Szene eben, wie gesagt, wenn du vorne den Puck verlierst, darfst du hinten nicht so offen stehen. Ekblad verliert natürlich dann das 1-gegen-1-Duell. Hätte da vielleicht auch etwas anders, einfach schneller nach hinten skaten müssen. Das ist so, es fehlt halt einfach so ein bisschen die Frische, die Handlungsschnelligkeit bei den Florida Panthers aktuell. Aber man muss natürlich auch sagen, Chris Knobloch hat zum Beispiel Warren Fogel jetzt wieder von der ersten in die zweite Reihe gestellt, hat da eben wieder so ein bisschen gefeilscht an seinen Reihen und da einfach versucht, wieder was Neues zu machen. Das hat sich natürlich jetzt direkt dann im ersten Drittel dort gelohnt und ja, ausgecoacht muss man ja schon sagen. Ich meine, wenn du drei Partien hintereinander gewinnst, dann kannst du natürlich sagen, das liegt an Torhüterleistung, das liegt an individuellen Leistungen, alles ganz klar. Aber vieles, was den Florida Panthers in den ersten drei Partien gelungen ist, was ja auch auf ihrer Struktur basierte, die sie haben und auf der Art und Weise, wie sie spielen, das gelingt ihnen aktuell jedenfalls nicht. Und wenn ich nach Spiel 3 deutlich kritisiert habe, dass die Edmonton Oilers viele Dinge nicht geschafft haben, dann muss man jetzt eben auch die Panthers und dann auch Paul Maurice dort entsprechend kritisieren. Er muss, finde ich, mehr Kombinationen versuchen. Das hat er auch in den Spielen teilweise gemacht, aber ja, er sucht im Moment so ein bisschen sein Lineup. Wir kommen nachher noch zu den individuellen Leistungen und natürlich ist es im Moment auch eine Coaching-Frage, ganz klar. Es ist aber auch eine Kopfsache und da kommt dann eben auch gleich noch am Ende eine andere Frage. Ich glaube einfach, dass die Oilers im Moment im Kopf frischer sind und hier ist es auch so in dem Spiel, ich nehme es mal vorne weg, wenn man jetzt auch einfach die Rahmenbedingungen nimmt, vorher in den beiden Partien McDavid jeweils mit 4 Punkten. In dem Spiel macht McDavid keinen Punkt. Wenn du den Panthers gesagt hättest vor Spiel 6, McDavid macht keinen Punkt, glaube ich, hätten sie erstmal unterschrieben. Problem ist nur, dass 11 andere Oiler einen Punkt machen in dieser Partie und das war etwas, was zum Beispiel dann auch in Spiel Nummer 4 etwas war, was ihnen viel Selbstvertrauen gegeben hat, dieses 8-1. Wie gesagt, es ist ein Spiel, aber 8 Tore, verschiedene Torschützen, viele haben gepunktet. Und das ist dann etwas, wo du einfach Selbstvertrauen wieder rausziehen kannst. Es ist eben nicht so, dass nur 1-2 getroffen haben. Es hat nicht nur McDavid getroffen, sondern es waren andere Spieler mit dabei. Auch jetzt im anderen Spiel mit dem Korb von Corey Perry, schön vorbereitet von McDavid, aber Perry trifft, holt sich Selbstvertrauen. Das sind alles Dinge, die zusammenspielen für die Edmonton Oilers in den letzten drei Partien. Vorher war es auf der anderen Seite so, wobei man sagen muss, wenn man jetzt auch die individuellen Statistiken nachher noch anschaut, es war nicht ganz so breit gefächert bei den Florida Panthers, wie es bei den Edmonton Oilers ist. Deswegen ist es schon so, sie profitieren von vielen Dingen. Es ist sicherlich sehr, sehr gutes Coaching, wo im Moment eine Antwort fehlt von Paul Maurice und seinem Staff. Ein großer Punkt, kommen wir ja in dem Spiel jetzt auch zu, ist natürlich auch das Thema Special Teams, also die Florida Panthers haben ein Powerplay-Tor erzielt in den 6 Partien und 2 Shorthander bekommen. Natürlich ist auch da wieder ein bisschen Glück mit dabei, aber das Powerplay wird für mich gefühlt auch von Partie zu Partie ein Stück weit schlechter. Sie haben nicht mal mehr die großen Looks, sie haben nicht die großen Chancen. Ja, Skinner hält auch sehr, sehr gut, aber trotzdem kannst du viele Situationen auch besser lösen. Dass die Oilers ein gutes Penalty-Killing haben, okay, die haben sich, das ist eben ein Punkt, die haben sich über die Playoffs reingesteigert, also über den Verlauf der Playoffs reingesteigert. Vorher war das auch okay, aber dass man so ein gutes Unterzahlspiel von den Edmonton Oilers erwarten konnte, das hat, glaube ich, keiner vorher gesagt. Also, es ist schon, wie gesagt, es ist dann ja auch immer so eine gewisse Dynamik. Nach Spiel Nummer 3 hätte man sagen können, die Oilers lassen den Kopf hängen. Sie haben sich aber sehr, sehr clever an dem orientiert, was sehr gut gelaufen ist, nämlich Spiel Nummer 1, letzte Drittel von Spiel Nummer 3, haben da rausgezogen, sicherlich auch in den Video-Sessions, das machen wir gut, das müssen wir noch öfter machen, die Dinge müssen wir vermeiden. Und das gelingt aktuell den Edmonton Oilers sehr, sehr gut. Was man auch sagen muss, ist, dass in den Partien 4 bis 6 die Panthers den Start halt einfach komplett verschlafen haben. Also, wie gesagt, wir reden gleich noch über Spiel Nummer 6, aber Spiel Nummer 5 zum Beispiel, das war nicht so eindeutig für die Edmonton Oilers. Da waren die Panthers vielleicht sogar, wenn man es insgesamt sieht, das bessere Team. Nur sie lagen 0-3 zurück am Anfang. Sie haben sich selber ein Loch gegraben und da kamen sie halt nicht mehr raus. Auch wenn sie alles versucht haben. Und das ist etwas, da musst du anders reingehen. Wenn wir nachher nochmal dann bei der Vorschau auf Spiel Nummer 6 drüber reden. Aber ja, es ist viel gutes Coaching mit dabei, aber es sind einige Punkte, genauso wie es vorher nicht einzelne Punkte bei den Oilers waren, die jetzt bei den Florida Panthers dafür sorgen, dass sie aktuell einfach schlecht spielen. Also Führung 7 Minuten, 27 gespielt durch Warren Fogle. Ideal natürlich dann für die Edmonton Oilers. Die waren auch das absolut bessere Team im ersten Spielabschnitt. Ich habe es erwähnt, 11-2 Torschüsse, wenn ich auf die Advanced Metrics schaue, da haben sie einen Corsi-Wert insgesamt von 66,67. Wenn wir bei 5 gegen 5 schauen, da sind es 70% Corsi-Wert. Allerdings muss man sagen, statistisch gesehen hatten sie nicht eine hochkarätige Torchance im ersten Spielabschnitt. Täuscht die Statistik eben immer so ein bisschen, denn die beiden Schüsse, die jetzt Florida hatte, waren jetzt auch nicht unbedingt Must-Scoring. Situation. Ja, also erste Drittel. Auf der anderen Seite, da ist natürlich so, ich glaube, das wird auch der Fall gewesen sein bei den Florida Panthers, dass sie in der Besprechung nach dem ersten Drittel sicherlich hervorgehoben haben, okay, wir haben nicht gut gespielt, aber wir liegen nur 0-1 zurück. Also Bobrowski hat ihnen da eine Chance gegeben und hat sie im Spiel gehalten. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Zweite Drittel beginnt erstmal auch wieder mit einem Angriff der Florida Panthers. Die sind im Vorcheck und lassen sich dann auskontern. Und auch das ist etwas, was ihnen eben in den ersten drei Spielen so in der Form nicht passiert ist. Sie machen jetzt Fehler, sie sind mental nicht so frisch. Wenn man sich das Ganze anschaut, es sind zwei Panther, die direkt vorne auf der einen Seite einen Oilers-Spieler unter Druck setzen. Dann ist der Puck hinterm Tor. Ich weiß gar nicht, welcher Oilers-Verteidiger. Müssen wir einmal kurz auf den Boxscore schauen. Es ist dann Matthias Ekholm, der den Puck nach vorne spielt. Und das Problem ist, dass vorne bei den Florida Panthers im Prinzip vier Spieler für drei Oilers sind. Und der eine von den, ich glaube, von den Verteidigern ist es, der ist einfach zu weit vorne, spekuliert eben. Und dadurch, der Pass kommt nach vorne, eigentlich ein Klärversuch eben erstmal von Ekholm, der landet bei Janmark und dann haben sie einen 2 auf 1 und das spielt er dann einfach richtig, richtig schön. Was ich da sagen muss, vielleicht geht der Verteidiger der Panthers zu früh runter und geht zu früh drauf, weil der Winkel, in dem Janmark ist, der ist sehr, sehr ungünstig. Also hätte ich da aus meiner Sicht eher versucht, den Pass zu verteidigen und zu sagen, okay, den Schuss gebe ich ihm. Bobrowski hat dann eine gute Positionierung. Da ist nicht viel, wo er hinschießen kann. Stattdessen geht der Florida Panther eben drauf auf die andere Seite. Wieder dieser Pass von links nach rechts. Und dann macht es eben Adam Henrique sehr, sehr schön und schießt ein und es steht 2-0. Da waren gerade mal 46 Sekunden gespielt im zweiten Abschnitt. Wie gesagt, das sind alles Details, die man dann kritisieren kann. Für mich overcommitted sozusagen der Verteidiger zu weit rüber auf die andere Seite. Und dann hat eben Adam Henrique eine gute Situation, wo Bobrowski zum kurzen Pfosten von ihm aus rutscht und er schießt den dann hinten schön in die lange Ecke hinein. Nochmal, ne, bei den Panthers, das sind einfach Details, aber das ist dann von Kulikov eben nicht so gut gelöst. Aber die Florida Panthers, die kommen direkt wieder zurück. Auch das ein Thema, immer wieder Shifts nach Toren, nach eigenen Toren, aber auch nach Toren des Gegners. Die erste Linie drauf von den Florida Panthers, Carter Verhaeghe spielt rüber, Barkov im Nachfassen und 10 Sekunden nach dem 2-0 fällt das 1-2 aus Sicht der Florida Panthers. Richtig gut gekontert, Leon Dreiseitel fragt sich da auch so ein bisschen, glaube ich, was ja seine Mannschaftskollegen da machen, aber es gibt eine Coaching-Challenge und die Coaching-Challenge, die bezieht sich auf Abseits. Tatsächlich ist es so, dass in der Situation Sam Reinhardt relativ früh reinfährt, aber das liegt daran, dass Carter Verhaeghe auf der blauen Linie den Puck rüberzieht. Und das ist etwas, was du tunlichst vermeiden solltest als Stürmer. Er zieht den eben auf der blauen Linie rüber, das heißt, der Puck ist noch nicht komplett im Angriffsdrittel drin, was er ja sein muss, damit es dann eben kein Abseits ist. Und in dem Fall geht er eben dann das Risiko ein, dass an der Stelle sein Mitspieler, weil der ja nicht sieht oder weiß, dass Verhaeghe da ein Stickhandling macht, dass sein Mitspieler eben entsprechend ins Abseits fährt. Und ja, die Edmonton Oilers entscheiden sich dann, diese Situation zu challengen. Und dann wird von der NHL das Ganze analysiert und nach mehreren Minuten findet man ein Bild, wo relativ verpixelt zu sehen ist, dass in dem Fall dann eben der Puck noch auf der blauen Linie ist, aber Sam Reinhardt schon mit dem kompletten Schlittschuh im Angriffsdrittel. So, das, was ich gesehen habe, dieses Standstill-Bild, das sieht so aus, als ob es abseits ist. Also ist von daher meiner Meinung nach diese Entscheidung erstmal richtig. Aber Paul Maurice regt sich im Spiel darüber auf und er regt sich auch danach in der Pressekonferenz darüber auf. Wobei er in der Pressekonferenz relativ sachlich das Ganze analysiert. Er sagt, er hatte kein Bild, wo er das konklusiv entscheiden soll. Und das ist ja auch ein Punkt, den man auch nennen muss. Auf dem Eis wurde Tor entschieden. Auf dem Eis wurde kein Abseits entschieden. Das heißt, die Panthers haben dieses Tor erzielt und die Schiedsrichter auf dem Eis haben gesagt, das ist ein gültiges Tor. Und dann muss man ein eindeutiges Bild finden, eine eindeutige Einstellung, wo man sehen kann, dass es Abseits war. So, Paul Maurice sagt, er hat zu dem Zeitpunkt, auch nach dem Spiel, noch keine Einstellung gesehen, wo das eindeutig war. Er sagt auch, dass er selber aufgrund der Bilder, die ihm zur Verfügung standen, diesen Call nicht gechallenged hätte. So, sagt dann auch noch sinngemäß, naja, ich weiß ja nicht, welche Bilder die Oilers hatten, ich weiß ja nicht, welche die NHL hatte, wink, wink, wobei ich gehe jetzt davon aus, also habe jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört, dass beide Teams identische Bilder haben, dass die Liga manchmal noch andere Bilder hat, manchmal auch nicht. Man erinnert sich an Boston, aber das lassen wir mal außen vor. Das mag sein, dass die Liga irgendwelche anderen Einstellungen hat und vielleicht noch detailliertere Zeitlupen reinzoomen kann und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, am Ende ist es auch so, dass auch Maurice und die Florida Panthers dann alle sagen, naja, also das war wohl abseits, dann ist es ja in Ordnung. Er sagt dann auch noch so sinngemäß Maurice, naja, wir bringen jetzt die CIA rein und irgendwann werden wir dann einen Frame haben, wo das genauso zu entscheiden ist. Einen Teil des Ärgers kann ich verstehen. Also für mich, wie gesagt, richtige Entscheidung, kein Tor. Aber was ich verstehen kann, ist, dass zum einen für mich immer noch nicht richtig festgelegt ist, wie lange haben denn die Schiedsrichter Zeit? Haben sie 30 Sekunden Zeit? Wenn sie 30 Sekunden Zeit haben, war die Challenge von Chris Knobloch zu spät. Er braucht irgendwo 45, 46 Sekunden. Ich weiß, dass das auch nicht viel länger ist, aber wenn es 30 Sekunden sind seit dem Tor, war die Challenge zu spät. Ganz einfach. Da muss der Schiedsrichter seinen Arm runternehmen und fertig. Das ist halt auch sowas, mag ich auch immer nicht. Der steht dann halt da immer neben der Bande. Knobloch guckt noch drauf, hat den Knopf im Ohr, hört, ob sein Videocoach ihm was sagt, guckt dann eben aufs Bild und so und der Schiedsrichter wartet ab. Weiß ich nicht. Also da, finde ich, muss man eindeutige Regeln finden. Da muss man eben, entweder muss man es verlängern, weil man sagt, 30 Sekunden sind zu wenig Zeit, oder man muss konsequent sagen, nach 30 Sekunden, fertig, Arm runter, wir spielen. So, das ist nicht passiert. Den Ärger darüber kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, wenn es wirklich so ist, dass sie ihm kein eindeutiges Bild liefern. Also ich meine, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum kann man nicht, die haben ja alle diese iPads und so weiter, warum kann denn nicht dann der Schiedsrichter einmal kurz rübergehen mit dem iPad und zeigen, hier, pass mal auf, das ist der Screenshot, das ist abseits, hier bitte Chris Knobloch, du hattest recht, hier bitte Paul Maurice, das ist der Grund, warum wir in dem Fall eben entsprechend entschieden haben, Feierabend. Du nimmst den Druck raus aus der Situation, weil du dem Trainer direkt zeigst, was passiert ist, und von daher fände ich persönlich gut. Wird die NHL wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht so schnell machen. Aber das hätte vielleicht in der Situation so ein bisschen den Dampf rausgenommen. Was man auch sagen muss, Maurice sagt, er hätte aufgrund der Bilder nicht gechallenged. Chris Knobloch kann sich diesen Luxus vielleicht deshalb erlauben, man muss ja jetzt mal die Situation durchspielen, wenn die Challenge nicht erfolgreich ist, gibt es ein Powerplay für die Florida Panthers. Nur, ich habe ja eben erwähnt, ein Powerplay-Tor bisher für die Panthers, zwei Shorthander. Also im Grunde könnte man sagen, naja, ist ja sogar ein Vorteil für die Oilers. Also dementsprechend, Knobloch hat einfach das Selbstbewusstsein und hat das Vertrauen in sein Unterzahlspiel, dass er da sagt, okay, ich kann das Ding challengen und selbst wenn es ein Powerplay gibt für die Florida Panthers, macht das wahrscheinlich nichts kaputt. Und das ist natürlich ein ziemlicher Luxus, wo du einfach sagen musst, okay, an der Stelle haben sie dann einen richtig großen Vorteil. Also, das Tor fällt nicht von Barkov, es steht 0-2 und was man dann sagen muss, eine Statistik, die ist wirklich sehr bemerkenswert und sagt viel darüber aus, wie die Florida Panthers aktuell agieren und wie aber auch die Edmonton Oilers verteidigen. Es dauerte dann insgesamt in dieser Partie 31 Minuten und 55 Sekunden, bis es einen Torschuss eines Stürmers der Florida Panthers gab. Das muss man sich mal vorstellen. Mehr als die Hälfte ist vergangen, bevor irgendein Stürmer der Florida Panthers einen Torschuss auf Stuart Skinner abgibt. Und das ist absolut unakzeptabel. Das ist, so kannst du kein Spiel gewinnen. Das ist unmöglich und ist eine grottenschlechte Leistung dann auch von den Offensivspielern. Da wird dann auch, sie hatten dann auch danach ein Powerplay. Es wird einfach viel zu schön und viel zu fein drumherum gespielt. Sie müssen viel dreckiger spielen. Im Grunde aus jeder Lage schießen. Da habe ich jetzt auch wieder eine Einstellung, wo Verhage den dann erst annimmt. Da kommt der Pass rüber. Er nimmt den an. Er hat Platz. Dann musst du den sofort nehmen. Vielleicht wird er abgefälscht. Da stehen 4 Euler davor und der eigene Mitspieler. Da musst du halt mal da reinschießen. Zach Hyman hat ja auch im letzten Spiel ein Tor gemacht, wo er den einfach unten ans Bein bekommt und nicht irgendwie sauber in eine Deflection rein. Die Florida Panthers versuchen schön zu spielen, teilweise im Powerplay. Sicherlich auch bedingt dadurch, dass die Edmonton Oilers sehr, sehr gut stehen in Unterzahl. Und das geht nicht. Du musst jetzt einfach mit Einsatz spielen, viele Pucks aufs Tor bringen, viel Verkehr vom Tor bei 5 gegen 5, aber speziell in Überzahl. Das gelingt ihnen aktuell überhaupt nicht und dementsprechend ist dieses Powerplay einfach auch nicht erfolgreich und tut ihnen dann auch letzten Endes weh. Und ja, wie gesagt, auch da im Schlussabschnitt, im Mittelabschnitt fällt dann kein Tor für die Florida Panthers und sie gehen dann am Ende sogar noch mit 0-3 in die Kabine, weil in einer Situation Forsling mit einem Schuss hängen bleibt, der Puck springt in die Mitte, Zach Hyman skatet alleine dann auf Sergei Bobrovsky zu, geht schön auf die Rückhand und macht das 3-0 und damit war für mich im Grunde diese Partie schon durch. Nach dem nicht anerkannten 1-2 wirkte es schon so, als ob die Florida Panthers ein bisschen angenockt sind. Bei dem 0-3 war dann für mich schon die Luft sehr, sehr raus. Aber trotzdem, das muss man wirklich sagen, wenn man jetzt in den letzten Partien immer gesagt hat, McDavid hat sein Team quasi nach vorne geführt und zu den ersten Siegen geführt. Aktuell ist es auf der anderen Seite auch Barkov, der somit als einziger eigentlich mit Bobrovsky zusammen noch wirkliche Gegenwehr leistet. Er hätte das 1-2 gemacht, hat nicht gezählt. Jetzt macht er dann relativ früh auch im letzten Drittel noch das 1-3, ein wunderschönes Tor, auch da richtig, richtig gut, in dem Fall geht er dann auf die Vorhand, geht schön um Stuart Skinner herum, ein sehr, sehr schöner Treffer, aber der Treffer bringt am Ende nichts, denn außer diesem Tor gelingt den Florida Panthers nichts mehr, sie nehmen dann auch sehr, sehr früh, verständlicherweise, den Torhüter raus und kassieren erst durch Ryan McLeod und dann durch Darnell Nurse noch 2 Tore. Und verlieren dann am Ende 1-5. Und wenn wir uns jetzt einfach mal auch anschauen, die letzten Partien, die liefen ja wirklich alle dann entsprechend auch für die Edmonton Oilers. Wir haben ein 8-1, wir haben ein 5-3, wir haben ein 5-1. Das sind 18-5 Tore in den 3 Partien. Also im Grunde all das, was halt vorher gut lief für die Florida Panthers, läuft nicht mehr und stattdessen ist es jetzt wirklich so, dass die Edmonton Oilers da die Tore machen, gut verteidigen und sich diese 3 Siege redlich verdient haben und wie gesagt, sie haben jetzt Historisches geleistet und haben dafür auch einfach eine sehr, sehr gute Einstellung, bin ich jetzt schon ein paar Mal drauf eingegangen, aber auf der Gegenseite, wenn man nicht nur über das Coaching redet, sondern auch über die Spiele, da muss man schon sagen, Barkov habe ich jetzt eben gelobt, dass viele andere einfach total unter Form sind. Ich weiß nicht, ob die Panthers kaputt sind. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch doch Verletzungen haben. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, Carter Verhage, vorhin erwähnt mit dem Stickhandling, was überflüssig war, der hat ein Tor, eine Vorlage und 17 Schüsse in den letzten 8 Partien. Matthew Tkachuk, der war in Spiel Nummer 5 so ein bisschen aufgewacht, dachte man. Der hat ein Tor und 5 Vorlagen in 11 Spielen und insgesamt in den Playoffs in oder jetzt in 17 Partien 12 Punkte. Also klar, das ist nicht so schlecht, aber es ist nicht ein Punkt pro Spiel. Und jetzt könnten sie einen Punkt pro Spiel sehr, sehr gut gebrauchen. Sam Reinhardt, ein Tor, 2 Vorlagen in den letzten 8 Partien. Das heißt, selbst in die Rangers-Serie zurück, wenn man jetzt bei Verhage und bei Reinhardt guckt, da haben die beiden zusammen 2 Tore, 3 Vorlagen in den letzten 8 Partien. Und das ist zu wenig. Barkov alleine kann es nicht reißen. Evan Rodriguez ist eine tolle Story in den Finals, aber auch der ist nicht derjenige, der es rausreißen muss. Deine besten Spieler müssen die besten Leistungen mitbringen. Death Scoring ist toll, aber du brauchst eben auch die Punkte von den anderen. In dieser Partie gab es jetzt keine von McDavid. Es gab Dreiseitel, der jetzt, glaube ich, sogar 2 Punkte gemacht hat in der Partie für die Edmonton Oilers. Will ich gleich mal mit reingucken. Nee, 1 Punkt hat er nur gemacht, aber egal. Trotzdem, Dreiseitel ist eben mit dabei gewesen und das fehlt halt einfach bei den Florida Panthers. Da ist nicht so viel Unterstützung für Barkov. Auch die Verteidiger, einen Montour, da fehlt auch im Moment ein bisschen was. Wie gesagt, bei der einen oder anderen Situation vielleicht zu weit vorne gewesen. Dann hinten Forsling und Ekblad, die 2,5 Partien im Prinzip so wirkten, als ob sie überhaupt nicht richtig bezwungen werden können. Die sind jetzt sehr, sehr schlecht. Die machen jetzt Fehler. Die sind zu langsam. Die sind zu weit vorne, falsch positioniert. Gehen zu früh drauf, hinten und so weiter. Viele, viele Dinge, die jetzt eben dann bei den Florida Panthers falsch laufen. Und damit haben wir dieses historische Spiel Nummer 7 nochmal erwähnt. Es gab bisher 2 Finalserien erst, in denen das passiert ist. Die Edmonton Oilers, das dritte Team, was nach 0-3 im Stanley Cup Final zurückgekommen ist. Wenn wir weiterschauen in die Geschichte von einem Spiel 7. Es gab bisher in 17 Finalserien ein 7. Spiel. Die Heimmannschaft hat eine Bilanz von 12-5. Das würde jetzt für die Florida Panthers sprechen. Dazu haben sie den nächsten Wechsel. Dazu haben sie natürlich die Zuschauer im Rücken. Alles Vorteile. Aber es sei erwähnt, das letzte Mal, als es ein Spiel 7 gab, da haben die St. Louis Blues in Boston gewonnen, 2019. Das heißt also, auch an der Stelle könnten die Edmonton Oilers wieder gegen die Statistiken doch einen Sieg holen in Spiel Nummer 7 und dann eben auch den Stanley Cup holen. Und es gab noch einen Kommentar, / eine Frage von Lange Christian at Charlie Lima 09. Sind die Cats im Kopf jetzt doch fertig oder leben die Oilers doch nach dem Motto Hochmut kommt vor dem Fall? Viel spricht allerdings nicht mehr für die Cats. Oder Hochmut, also ich glaube nicht, dass die Florida Panthers die Edmonton Oilers unterschätzt haben. Also den Vorwurf würde ich ihnen nicht machen wollen. Ich glaube, dafür sind sie mit zu viel Wunden und Erfahrungen aus der letzten Saison rausgegangen, dass sie da vielleicht so ein bisschen gedacht haben, dieser Lauf geht automatisch weiter und dann von Vegas sehr, sehr schnell und sehr deutlich auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Also erstmal sind sie im Kopf jetzt doch fertig. Ja, also ich denke schon, dass sie sehr, sehr enttäuscht sind. Ich glaube auch, das hat Paul Maurice in der PK auch gesagt, das ist einfach erstmal so, das muss man auch so lassen. Also diese Enttäuschung, da kannst du auch nichts gegen machen, das darf man auch nicht kaschieren. Nur, du musst dir jetzt einfach ganz neutral wieder klar machen, die Situation für die Florida Panthers hat sich nicht geändert. Sie haben die identische Situation wie vor Spiel Nummer 4, wie vor Spiel Nummer 5 und vor Spiel Nummer 6. Sie haben 60 Minuten plus eine eventuelle Verlängerung Zeit, um einen Stanley Cup zu gewinnen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, naja, die 3 Partien, schlecht gespielt, 18-5 Tore kassiert, die müssten ja down sein. Alles ganz richtig, aber trotzdem, sie haben wieder diese 60 Minuten. Und ob sie am Ende die Serie 4-3 gewinnen oder 4-0, da steht am Ende dann der Name auf dem Stanley Cup. Und da steht nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, steht auch nicht drauf, das Ergebnis, sondern steht, glaube ich, nur das Team drauf. Muss ich mal auf meine Fotos gucken. Also von daher, den Panthers kann es egal sein. Und wenn sie am Ende dieses Spiel Nummer 7 1-0 gewinnen oder was weiß ich, 5-4 in der 7. Verlängerung, egal, weil du den Stanley Cup holen kannst. Und das musst du jetzt versuchen, nach einem Tag, ne, trauern in Anführungsstrichen und Wunden lecken, musst du dann versuchen, als Coaching-Staff und auch als Spieler selber, dir das immer wieder klar zu machen. Natürlich tut das weh, natürlich tut es weh und ist auch anstrengend, immer wieder hin und her zu fliegen. Gab es auch natürlich schon die Berichte, dass ja natürlich auch die Familien mit dabei sind. Denn die wollen natürlich auch beim Stanley Cup mit dabei sein. Wenn du dann den Stanley Cup gewinnst, sind ja auch meistens die Kinder mit dabei, die Väter, die Mütter, wer auch immer dann, Frauen, Freundinnen, alle sind mit dabei auf dem Eis. Das heißt, die fliegen ja auch alle diese 6 Stunden hin und her zwischen Florida und Edmonton. Und natürlich ist das so, dass die nicht so besonders begeistert sind. Auf der anderen Seite, nochmal, das ultimative Ziel von einem NHL-Spieler ist, einen Stanley Cup zu gewinnen. Und wenn du vor der Saison den Florida Panthers gesagt hättest, pass mal auf, ihr habt dann im Juni am 24.06., Montag, den 24.06., habt ihr die Möglichkeit, Spiel Nummer 7 zu spielen um den Stanley Cup. Dann hätten die das alle genommen, hätten gesagt, super, genau die Chance, das will ich haben, dafür arbeiten wir, seitdem wir angefangen haben, Eishockey zu spielen, davon träumen wir, seitdem wir uns für Eishockey interessieren und das ist etwas, wo wir jetzt unsere Chance nutzen wollen. Und klar, man, wie gesagt, nach dem 1-2, natürlich sind das alles Nackenschläge und es ist nicht einfach, sich davon zu erholen. Deswegen, auch da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich war zum Beispiel auch in Spiel Nummer 5 nach 0-3 überrascht, dass sie da sehr gut zurückgekommen sind. Nach 1-4, auch da wieder, die machen das 0-3, machen das 1-3, fangen sich das 1-4 kurze Zeit später, kommen aber wieder zurück auf 3-4 dann insgesamt. Auch da jetzt heute wieder, kann man ja auch sagen, auch zu Beginn des letzten Drittels haben sie ja auch gut gespielt. Wenn wir jetzt auch die auch da die Statistiken, ich meine, die Corsi-Werte waren dann 63% und 72% im zweiten und im dritten Spielabschnitt. Und ich will mal einmal gucken, bei den Toren, Expected Goals waren 2,27 zu 2,14. Torchancen waren, gut, die waren am Ende 9-4, wobei da zwei Hochkaräter sind, glaube ich, die Empty Net Goals. Also war es am Ende 6-4 für die Edmonton Oilers. Also sie haben sich gut reingekämpft, aber natürlich haben sie auch wieder den Start verschlafen, ne? Also das sind auch wieder die Situationen. Ich will mal einmal bei Moneypuck hier noch gucken, wie da die Expected Goals Statistiken sind. Und die sind ohne die beiden Empty Net Goals 1,86 zu 1,28. Das heißt, laut Statistik hatten sie sogar mehr Torchancen, die zu mehr Toren hätten führen müssen. Wie gesagt, da ich bringe ja oft Statistiken an und hinterlege damit auch so ein bisschen meine Analysen. In dem Fall muss ich sagen, finde ich die ein bisschen missverständlich. Fand schon, dass die Oilers sehr lange das bessere Team waren. Wie gesagt, Florida hat sich dann gewehrt. Florida hatte dann auch Chancen, aber dass sie jetzt mega viele Chancen hatten und Hochkaräte hatten, habe ich so nicht gesehen. Also ich hätte tendenziell schon gesagt, am Ende des Spiels, wenn du die beiden Empty Net Goals wegnimmst, war es so, dass die Oilers die leicht besseren Chancen hatten und auch leichte Vorteile hatten und auch verdient die Partie gewonnen haben. Aber ein kompletter Totalausfall war das jetzt auch nicht bei den Florida Panthers. Nur auch da muss man ja wieder sagen, trotzdem hast du Energie investiert, also auch da versuchst du ja wieder, wenn 4 Minuten vor Ende der Torhüter runtergenommen wird, versuchst du irgendwie bei 6-5 einen Treffer zu erzielen. Da bleibt ja dann unten Poprowski, dann kassierst du dann nochmal ein Empty Net Goal. Das sind alles so kleine Nackenschläge. Deswegen, es wird schwierig sein für Paul Maurice, sein Team aufzurichten, aber unmöglich sehe ich das nicht. Und wir haben auch schon öfter die Situation gehabt, dass Teams auch in Spielen erstmal zurückkommen, liegen 0-3 zurück, liegen 1-4 zurück, kommen an, ran auf 3-3, 4-4. Und dann schaffen sie es nicht, diesen Siegtreffer zu erzielen. Auch die Situation gibt es, weil dann irgendwann vielleicht auch bei den Oilers wieder die Kräfte ein bisschen nachlassen. Würde ich jetzt im Moment nicht befürchten und ich glaube auch psychologisch sind sie da sehr, sehr gut drauf. Aber trotzdem, auch das wäre nicht ungewöhnlich. Tatsächlich ist es so, dass die Kollegen aus Nordamerika ein Beispiel gebracht haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes war. Ich glaube, da gab es die Serie zwischen Miami Heat im Basketball und den Boston Celtics, meine ich, wo Miami 3-0 geführt hat, 3-3. Und dann haben sie aber trotzdem Spiel 7 gewonnen. Und klar, Miami ist jetzt in der Nähe von Fort Lauderdale. Von daher kannst du da so ein bisschen zumindest die Parallelen ziehen. Auch da zwei andere Sportarten, ne? Nicht falsch verstehen. Aber natürlich ist auch das möglich, dass eben ein Team dann zurückkommt. Ich glaube, öfter haben wir das eher gesehen bei 3-1-Situationen, 3-1, 3-3 und dann gewinnt dann trotzdem das Team, was vorher 3-1 geführt hat, bei 3-0, 3-3. Wie gesagt, wir haben kein großes Sample Size. Nochmal dritte Situation in der Geschichte der NHL, wo das in einem Finale vorgekommen ist. Vorteil natürlich, klar, psychologischer Vorteil bei den Edmonton Oilers. Wenn man vom Momentum reden will, ist das bei den Edmonton Oilers. Nur, was bringt das? Auch da wieder, Spiel Nummer 5, die ersten beiden großen Chancen für die Florida Panthers. Geht einer davon rein, gewinnen sie den Stanley Cup. In 5 reden wir jetzt überhaupt nicht mehr. Ich kann einen Podcast machen über die Free Agency oder was auch immer. Und genauso wird es in Spiel Nummer 7 auch sein. Nur, sollte Edmonton ein Tor machen, es ist halt brutal. Also dann ist da wirklich so ein Druck bei den Florida Panthers und die Enttäuschung ist dann auch direkt im Spiel, glaube ich, so groß. Da kann dann auch das Heimpublikum ein Nachteil sein, wenn du dann am Anfang schlecht spielst, die Oilers spielen gut, gehen vielleicht in Führung. Ja, das sind alles Dinge, die nicht unbedingt für Florida sprechen. Aber nochmal, wir sind ein Bounce oder so davon weg, dass sie wieder dieses Selbstvertrauen haben. Und eben, das muss ihnen gelingen, im Kopf sagen, genau das, was ich eben erwähnt habe. Ein Tor. Es reicht ein einziger Treffer und diese drei letzten Spiele interessieren keinen Menschen. Und genauso ist natürlich auch richtig, was die Edmonton Oilers danach gesagt haben. Ja, das ist ja ganz schön, dass wir es jetzt geschafft haben. Job ist aber nicht fertig. Wir müssen gewinnen, weil am Ende erinnert sich niemand mehr. Klar, bei Statistiken und so wird es nochmal mit aufgeführt, man wird es irgendwann nochmal so ein bisschen erwähnen, aber letzten Endes auf dem Stanley Cup stehen dann die Florida Panthers, wenn die Edmonton Oilers nicht auch das vierte Spiel gewinnen, dann sagt man, klar, war ein sensationeller Lauf, habt ihr super gemacht, super zurückgekommen, sehr, sehr unterhaltsam, 7-Spiele-Serie, ganz, ganz toll, aber den Stanley Cup haben die Panthers und genau das wollen ja auch die Oilers vermeiden. Also nochmal und dann, glaube ich, sollte es auch gut sein, Edmonton im Vorteil, keine Frage, aber es ist dann auch einfach ein Spiel und die Panthers müssen jetzt nicht zurückkommen und Edmonton in der 7-Spiele-Serie schlagen, sondern jetzt ist eben nur noch dieses eine einzige Spiel da. Beide haben 60 oder eben mehr Minuten, um ein Spiel zu gewinnen und sich dann ja, zu verewigen auf dem Stanley Cup und von daher schwierig für Florida, trotzdem nicht unmöglich. So, dann schaue ich nochmal auf meine Notizen. Habe ich noch irgendetwas vergessen, was ich mir zu den Partien notiert habe? Nee, ich glaube, ich habe da eigentlich soweit alles erwähnt. Ja, also am Dienstagmorgen, 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit, geht es los mit Finale Nummer 7. Das übertragen die Kollegen von Sky. Moderation im Studio, meine ich, macht Kollege Marcel Meinert. Ich weiß nicht, ob er Kommentar macht oder Moderation im Studio. Egal, was er macht, da wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Euch allen natürlich auch viel Spaß, speziell den Oilers-Fans. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, wenn das eigene Team da spielt in Spiel Nummer 7. Das war bei mir zum Beispiel 2001 bei den Avs dann so, dass man da sehr, sehr nervös ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, macht euch das Gleiche klar, was die Spieler sich auch klar machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man dieses Spiel hat und es ist nicht selbstverständlich, dass das eigene Team da steht. Statistisch gesehen ist das dann alle 31 Jahre der Fall für einen Verein und dementsprechend versucht es zu genießen, versucht da auch die Atmosphäre mitzunehmen und dann hoffe ich für alle anderen oder für alle im Grunde auf ein gutes Spiel. Ich hoffe darauf, dass wir nicht über irgendwas diskutieren müssen, wie Abseits, dass wir nicht über ein Tor diskutieren müssen, wo der Schlittschuh im Crease war und so weiter, sondern dass wir ein schönes, sauberes Ende auf eine sehr, sehr schöne NHL-Saison haben. Tolle Playoffs, wie gesagt, mit Spiel Nummer 7, jetzt auch die Geschichte mit Kanada oder eben dann eine Franchise, die noch nie gewonnen hat, den Stanley Cup. Auch das finde ich ja sehr, sehr interessant und dann wünsche ich uns allen viel Spaß für Spiel Nummer 7 am Dienstagmorgen. Für jetzt und heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund. Und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.